gehört, dass wir unseren Blick auf den Herrn richten wollen. Ich habe lange gebetet und überlegt, was möchte ich in dieser ersten Predigt als offiziell euer Pastor gerne weitergeben. Und was aufs Herz gelegt zu sagen, ich möchte gerne die Grundlage geben, warum wir tun, was wir tun. Was ist die Basis, dass wir überhaupt sagen wollen, dieses sind die Anforderungen, was Gott von uns möchte. Und so bin ich bei Hebräer 12, 1 bis 3 gelandet. Ihr könnt das schon aufschlagen, ich werde darauf gleich lesen. Wo Gott die Gläubigen ermutigt, bewusst in der Nachfolge Christi zu leben. Wir lesen das Hebräer 12, 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns her haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Die Hebräer waren in der Zeit, wurden sie verfolgt und waren entmutigt und sie waren bereit aufzugeben. Und dieser Brief ist an sie geschrieben zu sagen, gebt nicht auf. Und es gibt darin einige Warnungen, es gibt darin verschiedene Ermutigungen. Und wir wollen eben auf diesen Abschnitt blicken, wo er sagt, hier ist die Motivation. Und deswegen auch der Titel dafür, die richtige Motivation. Warum wollen wir so für den Herrn leben? Wir wollen gleich drei davon sehen, aber es zeigt, was auch Jesus selber gesagt hat, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Und er sagt in Johannes 5, Vers 39, sollte gehen, achso, ihr habt den nicht dran, dann wird es nicht gehen. Für die weiteren? Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. So, ihr sagt, wenn wir uns auf die Schriften konzentrieren, sie sind es, die von mir, die von Christus zeugen. Und wir treffen uns hier, um vom Herrn zu hören und uns ausrüsten zu lassen für ein gottgefälliges Leben. Und wir wollen drei Motivationen sehen aus diesem Abschnitt. Ist schon soweit? Und die erste Motivation, sonst musst du mir einmal helfen, ist die Motivation der Vorbilder. Wir hatten gelesen in Vers 1, Hebräer 12, Vers 1, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns her haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Der Abschnitt beginnt mit deshalb. Und immer wenn du siehst, deshalb, fragst du dich, weshalb? Weshalb steht das da? Oder einige Übersetzungen haben, darum, dann fragst du dich, warum steht das da? Und der Autor nimmt Rückbezug aufs vorige Kapitel, wo er uns an viele Glaubensvorbilder erinnert. Und einige haben wir auch in der Einleitung heute Morgen schon gehört. Und diese haben trotz widriger Umstände an ihrem Glauben festgehalten und werden hier bezeichnet als Wolke von Zeugen. Ja, deshalb lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns her haben. Ja, das nimmt Rückbezug auf sie, die eben schon im Himmel sind, wie die Wolken. Ja, sie sind gestorben, sie sind schon beim Herrn, aber sie sind noch nicht zu ihrer Vollendung gekommen. Wenn du Hebräer aufgeschlagen hast, in Kapitel 11, die letzten beiden Verse, direkt vor unserem Abschnitt, da steht, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Und sie sind aber da, sie haben durch den Glauben ein Zeugnis erhalten. Okay? So, ihr Zeugnis, worin besteht dieses? Ist ihr Zeugnis auf sich blickend und zu sagen, schau mal, wie gut die waren? Nein, es ist ein Zeugnis, dass sie das getan haben, was Gott gesagt hatte und Gott seine Verheißung erfüllt hat. Mose, verlass dieses Land und ich werde dich in das verheißene Land führen. Er hat es getan und Gott hat sein Wort erfüllt. Abraham, geh aus diesem Land weg in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich werde dich zu einer großen Nation machen und zum Segen für alle Völker. Er hat es getan, Gott hat es erfüllt. Noah, bau eine Arche, um dich und deine Familie und von den Tieren zu retten. Er hat es getan und Gott hat sein Wort erfüllt. Sind sie Zeugen davon zu sagen, wenn wir Gott bei seinem Wort nehmen, wenn wir tun, was er sagt, dann erfüllt er das, was er verheißen hat. Und sie zeigen uns damit, dass es nicht primär um unser Wohlergehen, sondern um die Treue und die Größe und die Gnade Gottes geht. Ja. Und ich möchte das gerne am Sonnensystem erklären. Die Sonne ist im Mittelpunkt von unserem Sonnensystem und die verschiedenen Planeten kreisen um die Sonne herum. Was ist, wenn wir jetzt als Erde sagen würden, wieso muss sich immer alles um die Sonne drehen? Soll sich mal alles um uns drehen? Was würde mit dem Sonnensystem passieren? Das würde alles auseinanderfliegen, weil die Erde nicht genug Anziehungskraft hat. Wir verstehen das im Sonnensystem. Die Sonne muss im Mittelpunkt sein, weil nur die Sonne die richtige Anziehungskraft hat, sodass sie weder zu wenig hat und alles wegfliegt oder zu viel hat und alles auf sie einstürzt. Aber so viele Menschen verstehen nicht, dass das Leben nur funktionieren wird, wenn Christus im Mittelpunkt ist und nicht wir. Wenn wir in der Gemeinde schauen und auf eine Person blicken, auf mich oder irgendjemand anders und sagen, der soll das leiten, dann kann das nicht funktionieren. Christus ist das Haupt der Gemeinde und es muss sich um ihn drehen. Wenn es sich nicht um ihn dreht, wird alles auseinanderfliegen. Garantie. Okay? Und er sagt hier sind die, deswegen schaut auf die Wolke von Zeugen, sie bezeugen, wir haben so gelebt. Wir haben uns um Gott und seine Verheißung gedreht. Und wir sind wunderbar in dieser Bahn gelaufen. Und du kannst eine wunderbare Bahn haben. Und deine Umlaufbahn ist vielleicht anders als meine oder die der Person neben dir. Aber wenn Christus im Mittelpunkt ist, führt er uns richtig. Und er hat es so aufgebaut, dass es funktioniert. Und so soll ihr Zeugnis von den Leuten im Alten Testament, die hier erwähnt werden, und damit eigentlich die ganze Schrift, soll davon zeugen, wie Gott richtig führt. Und dass wir im Glauben leben. Und so steht auch in Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Glauben wir dieses? Sagt, daraufhin zeugt die ganze Schrift. Zeugen die Menschen im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Sie bezeugen, Gott ist. Er erfüllt das, was er sagt. Und es lohnt sich, für ihn zu leben. Ist das dein Zeugnis? Manche Flachländer, so wie wir aus Hamburg, die stehen vor den Bergen und gucken hoch und sagen, Mann, das ist aber steil. Wie kommt man da denn hoch? Ja? Und vielleicht stehen wir da unten Und ein Bergsteiger kommt von oben runter und sagt, das stimmt, das ist an Stücken vielleicht ganz schön steil, aber es lohnt sich. Okay? Und so soll es bei uns sein, dass wir sagen, ja, der Weg mit Christus, er hat nicht versprochen, dass es immer einfach ist, aber es lohnt sich. Das ist, was die Wolke von Zeugen macht. Sie sagen, unser Leben war nicht immer einfach. Mose Leben war nicht immer einfach. Lies nach. Noahs Leben war nicht immer einfach. Lies nach. Keiner von denen hatte ein einfaches Leben. Aber sie alle stehen in der Schrift und sie bezeugen, es lohnt sich. Jetzt sind wir beim Herrn. Und wir sagen, folgt uns nach, wie wir dem Herrn gefolgt sind. Oder wie Paulus gesagt hat, folge mir, wie ich Christus folge. Und so zeugt die Schrift, dass Gott von Anfang an gewirkt hat und dass es sich lohnt. Ich lese nochmal aus Hebräer 11, die Verse 13 bis 16. Diese alle, gut, das waren jetzt die vorher in Hebräer 11 schon waren, aber auch die danach noch folgen, also quasi alle Gläubigen, die dort erwähnt werden. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Nein, wir sind losgezogen, weil wir Gottes Verheißung haben. Und wir schauen nicht einfach auf das Irdische. Wir schauen nicht auf eine größere Stadt oder größeren Reichtum. Wir schauen auf Gottes Verheißung, eine Stadt, die er für uns bereitet. Und wie viel mehr können wir das im Neuen Testament, wo Jesus in Johannes 14 sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Ja? Er lädt uns dazu ein und sagt, ich möchte, dass ihr zu mir kommt. Lässt du dich von den biblischen Vorbildern motivieren, für die Ewigkeit zu leben und bewahrst du diesen Blick auch im Alltag. Sagen, natürlich haben wir alle unterschiedliche Situationen und auch Schwierigkeiten. Hatten die auch, die Vorbilder im Alten Testament. Aber sie waren nicht so fokussiert darauf. Und sie haben gesagt, Gott hat uns was versprochen. Und wir werden ihm folgen, wir werden ihm vertrauen. Auch wenn es manchmal schwer ist. Auch wenn ich vielleicht nicht verstehe, warum muss ich Familie verlassen. Warum soll ich einen ganzen Wald abholzen, um irgend so ein großes Boot zu bauen? Aber ich vertraue, dass Gott etwas sieht, was ich nicht sehen kann. Okay? Und das ist, was Gott uns sagt. Er sieht etwas, was wir nicht sehen können. Christus wird wiederkommen. Und er wird die Welt richten in Gerechtigkeit. Und wir sollen ihm vertrauen. Weil sonst macht unser Glaube keinen wirklichen Unterschied. Wenn du dich genauso auf die Probleme konzentrierst, wenn dein Lebensinhalt ist, wie wir von 2 Wochen von Richard gehört haben, er hatte dieses Beispiel, erinnert ihr euch, mit dem Mikrofon gebraucht, ja, wenn wir uns so sehr unser Leben hier auf, das war die Rente, ne, Richard, glaube ich, wenn wir uns so sehr dann auf die Rente konzentrieren, dann haben wir die Ewigkeit, die Schnur dahinter, aus dem Blick verloren. Und es ist völlig irrsinnig, so zu leben. Okay? Und Gott sagt, ich habe die Ewigkeit im Blick und du sollst sie auch im Blick haben. Und lebe so, nicht nur auf die Gesundheit fokussiert. Sagen Sie das hier unten auch so oft? Gesundheit ist alles? Muss was davor setzen. Geistliche Gesundheit, dann stimmt das. Okay? Unsere Beziehung zu dem Herrn, das ist, was zählt, das ist, was bleibt. Ich möchte ein Beispiel erwähnen. Entschuldigung, ich war schon da. Oben rechts ist schon das Bild von Fanny Crosby. Wir haben einige Lieder von ihr und sie erblindete 6 Wochen nach ihrer Geburt durch einen Arztfehler. Und wenn du das gehabt hättest, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber ihre gläubige Oma ermutigte sie und hat sie mehr oder weniger erzogen, weil ihre Mutter arbeiten musste, sie war alleinerziehend. Und sie lernte große Teile der Bibel auswendig. Angesprochen auf ihre Blindheit, erwiderte sie: Ich bin dankbar, dass ich blind bin. Denn wenn ich in den Himmel komme, dann wird das erste Gesicht, das ich wieder sehen werde, das meines Heilands sein. Okay? So, sie sah dieses in Perspektive und sagte: Ich konzentriere mich nicht so sehr auf das, was ich nicht habe. Ich kann jetzt mein ganzes Leben mich als Opfer sehen und das ganze Leben klagen und sagen: Ah, warum gerade ich? Warum kann ich nicht sehen und alle anderen können sehen? Sie sagte: Nein, Gott hat dies zugelassen in meinem Leben. Und eines Tages werde ich einen vollkommenen Leib haben. Und dann werde ich den sehen, der sein Leib, der sein Leben für mich gegeben hat. Okay? So die Zeugen, die vor uns gegangen sind, die sollen uns motivieren, für den Herrn zu leben. Dann sehen wir eine zweite Motivation, die Motivation von Gottes Auftrag. Denn zurück in Hebräer 12 hatte er ja aufgefordert: Lasst uns nun auch, da wir diese Zeugen haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Das ist eine Aufforderung, mit Ausdauer zu laufen, wie bei einem Marathon. Fahren zu schnell. Ja, der Wettlauf unseres Lebens ist eine Herausforderung, aber dadurch wachsen wir. Und dieser mit Ausdauer laufen den Wettlauf, das Wort Kampf hier ist das gleiche in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen, schreibt Paulus an Timotheus. Gott ist in dem Sinne durch sein Wort wie ein Trainer. Und er weiß, wie wir erfolgreich das Ziel erreichen. Und er möchte, dass wir dieses Ziel gut erreichen. Und dazu sagt er, müssen wir jede Bürde, die uns zurückhält, ablegen. Ja, wenn du einen Läufer hast, wie hier im Bild, ja, oder heute ist in Rot der Triathlon, ja, du siehst da nicht, dass die Leute so einen großen Rucksack wie beim Wandern aufhaben und dann erstmal losmarschieren. Die legen alles ab, alles, was sie irgendwie hindern könnte. Ja, und dann sagt er: Okay, mit deinem Leben, ist unser Blick auf die Ewigkeit gerichtet, dass ich ihm gefallen will? Oder bin ich so abgelenkt, dass ich mich ständig um andere Sachen kümmere? Und er benutzt hier absichtlich, dass er sagt: Jede Bürde, alles, was hindert. Die Sachen sind noch nicht mal unbedingt schlecht. Aber nochmal beim Bild des Läufers: Siehst du einen, wie er läuft und dann ständig da rumtextet? Da kann kein Mensch mehr laufen, der ist abgelenkt. Ja? Essen ist nicht schlecht, aber es ist schlecht beim Laufen zu essen. Vielleicht mal so ein schnell irgendwas, was schnell sich verdauen lässt, aber ja, du schleppst dort nicht irgend so ein Happy Meal mit oder sowas. Ja, das wird nicht funktionieren. So heißt das, wir dürfen nur noch in die Bibelstunde gehen, wir dürfen nichts anderes machen. Nein, aber wir sollen uns auch nicht selber schwächen, so sehr ablenken lassen, sodass die Frage nicht sein soll: Darf ich dieses tun? Oder darf ich das tun? Sondern fördert, was ich jetzt mache, fördert das meinen Wandel mit Jesus Christus? Oder steht es dem im Wege? Ist es eine Bürde oder ist es eine Hilfe? Aber er spricht hier nicht nur von der Bürde, die wir ablegen sollen, sondern auch von der leicht umstrickenden Sünde. Im Paradies kam Satan in Form einer Schlange. Und das ist ein gutes und passendes Bild. Die Person hat das irgendwie absichtlich gemacht, frag mich nicht, würde ich nicht machen. Aber es ist trotzdem ein passendes Bild, wie sich Sünde anschmiegt und uns dann erdrückt. Sünde wird attraktiv dargestellt. weil sonst würdest du von vornherein weglaufen oder dagegen kämpfen. Okay? Aber es wird dir in der ganzen Werbung angeboten, als du brauchst dieses, um ein erfülltes Leben zu haben. Das Problem ist, es stimmt nicht. Ja, du siehst in der Werbung, bei denen ist es jetzt vermutlich schon am deutlichsten, bei Alkohol oder bei Zigaretten, Drogen dürfen sie ja nicht, da werden sie ja genauso. Wie wird das dargestellt? Du hast jetzt ja schon auf den Packungen immer diese Warnungssachen, zumindest bei den Zigaretten. Ja? Aber ursprünglich in den Werbungen, die Firmen kreieren, sehen die Leute immer glücklich aus, haben irgendwelche Feiern und sind in einer wunderbaren Umgebung und ihnen geht's gut. Das ist, was vorgemacht wird. Und sie zeigen nicht, was wirklich daraus geschieht. Ja? Ich habe mit Jugendlichen gesprochen in der Jugendstunde und habe gefragt, was so cool ist. Und die waren ein bisschen älter und dann hatten sie, ja, in den Schulen, da denken die unsere Klassenkameraden zumindest cool, wenn sie mal ein bisschen was trinken mit alkoholischem Inhalt und so, die spielen sich irgendwie so ein bisschen auf. Ich sagte, okay, die sehen das als cool. Nun, ihr habt auch schon Leute gesehen, die alkoholabhängig sind und auf der Straße sind. Sind die Leute immer noch cool? Ja, aber da haben sie angefangen und da ist es, wo es endet. Manche Leute, die als Helden beschrieben werden, die Nachrichten oder die in den Nachrichten sind, ja, die Personen des öffentlichen Interesses, ja, die werden dargestellt, wie es jetzt ist, aber nicht, wie es in der Ewigkeit sein wird. Und Gott hat die langfristige Perspektive. Und ähnlich wie diese abschreckenden Beispiele auf den Zigarettenschachteln, sagt er, denkt daran, wohin das führt. Die bleiben nicht immer gesund, die haben nicht immer ihren Wohlstand. Das Materielle, das Sichtbare vergeht, das Unsichtbare bleibt. Er hat hier die Warnung, sagt er, okay, wenn du diesem vertraust, wenn du dem Herrn vertraust, dann lebe für die Ewigkeit. Du darfst die Sachen in der Welt gebrauchen, aber gebrauche sie und lass dich von ihnen nicht einfangen. Wir dürfen mit der Sünde nicht spielen. Sie ist nicht niedlich, sondern tödlich. Erkenne es und werfe sie wie eine brennende Kleidung ab. Und dieses Wort hier, was hier gebraucht wird, legt ab jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde, wird auch in Kolosser 3, Vers 8 gebraucht. Und ich möchte Kolosser 3, 6 bis 8 einmal vorlesen. Kolosser Kapitel 3. Und vorher hatte er von einigen Sünden gesprochen, wie Vers 5, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst. Dann schreibt er in Vers 6, Kolosser 3, Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Wenn ihr daran denkt, so lebt die Welt, so habt ihr damals gelebt. Wir waren ja nicht besser. Ja? Aber er sagte, deswegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Deswegen gibt es einen Feuersee, deswegen gibt es eine Hölle, deswegen gibt es eine Strafe von Gott, weil er heilig ist und Sünde nicht tolerieren kann. Okay? Er sagte, das kommt darauf. Und jetzt, wo du errettet bist, dann lege dieses ab. Das, was vorher das Feuer entzündet hat, das Feuer des Zornes Gottes, nimm es doch nicht auf dich. Ja, wenn du ein Hemd anhast oder eine Jacke anhast, die brennt, du reißt das auch ab und wirfst es von dir. Und er benutzt das gleiche Bild hier. Lege ab, was die Sünde hervorgerufen hat. Gott möchte, dass du und ich das Ziel erreichen. So schreibt er in 2. Timotheus 4, 7 und 8. Paulus kann am Ende seines Lebens sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Er spricht auch wieder zeugnismäßig davon und sagt, okay, wer jetzt dieses so lebt, der wird den Siegeskranz der Gerechtigkeit erhalten. Er sagte, das ist ja nicht nur für mich, sondern für alle, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Und Gott möchte, dass du und ich siegreich das Ziel erlangen und wir in seine Freude einkehren. Erinnerst du dich an die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat? Und in Matthäus 26 erzählt er von denen, die verschiedene Gaben bekommen haben oder Talente bekommen haben. Ja, und die ersten beiden haben 5 bzw. 2 Talente bekommen. Sie waren treu mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Und was sagt der Herr? Du bist in geringem treu gewesen, kehre ein zur Freude deines Herrn. Okay. Es wird Freude geben, wenn wir treu sind mit dem, was Gott uns beauftragt hat. Er hat nicht versprochen, dass es einfach wird, aber er sagt dir, komm zu mir, es lohnt sich. Vertraust du dem Allwissenden oder meinst du es besser zu wissen? Sagst du, ich glaube das nicht. Ich mache lieber selber, was ich denke, richtig ist. Und die Aufträge sind unterschiedlich. Das haben wir schon bei den Zeugen gesehen im Alten Testament. Ja, das Leben war nicht gleich. Aber wir sollen Gottes Auftrag gehorchen, den er uns gibt. Und er sagt eben, schaue auf das Ziel. Lass dich nicht davon ablenken. Ja, wir müssen Dinge erledigen in unserem Leben. Aber schau mal, Gott hat nicht einen individuellen Auftrag an alle geschrieben. Mein Name steht hier nicht drin. Deiner steht nicht drin. Aber Gott sagt, hier steht alles drin, was du zum Leben und zur Gottseligkeit brauchst. 2. Petrus 1, Vers 3. Okay, wie macht er das? Er macht das, weil er weniger daran interessiert ist, was genau die verschiedenen Aufgaben im Leben sind. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Aber er ist mehr daran interessiert, dass wir die Sünde ablegen, dass bei uns nicht Zorn, Hass, Eifersucht die Werke des Fleisches sind, sondern die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit. Das ist, was Gott schaut. Das ist, was ihm wichtig ist. Er sagte, so, dann lege das, was unwichtig ist, ab und folge mir nach. Laufe mit Ausdauer den Lauf. Und Ausdauer sagt schon, das ist manchmal eine Anstrengung. Das ist nicht von heute auf morgen. Aber blicke auf dieses Ziel. Und weich nicht immer wieder dafür ab, um irgendwo eine kleine Pause einzulegen. Das waren 2 der Motivationen. Und dann kommen wir zur dritten und ich glaube dem, was er eigentlich hier betonen will, die Motivation von Gottes Sohn. Wir lesen noch einmal Vers 2 in Hebräer 12. In dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wie sollen wir das schaffen? Immer so auf den Herrn zu leben, nicht nur am Sonntag, wenn wir im Gottesdienst sind, sondern Montag bei der Arbeit und Dienstag beim Putzen und beim Kochen und in der Schule und bei den Nachbarn. Wie sollen wir es schaffen, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir den Widerstand merken, wenn wir hören, dass andere dagegen sind, wenn sie sich darüber lustig machen? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie machen wir das? Nun, wir hängen nicht nur ein Kreuz auf und schauen auf das, sondern wir bedenken, was er für uns getan hat. Es spricht davon, der das Kreuz erduldete. ist so leicht zu lesen, aber welch eine grausame und gleichzeitig gnädige Wahrheit. Er erduldete, er ertrug das Kreuz. Er hätte das vermeiden können, aber er hätte dich und mich dann nicht retten können. Ich lese nochmal aus Matthäus, Matthäus 26, Verse 51 bis 54. Das ist bei der Gefangennahme im Garten Gethsemane. Und dort lesen wir Matthäus 26, 51. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Aber wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Jesus in diesem Moment, das ist Garten Gethsemane, gerade vorher war er beiseite gegangen, hat gebetet: Vater, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja? Und jetzt kommen die, die ihn gefangen nehmen, und er ist sich dessen so bewusst, er sagte: Jederzeit, ich könnte Gott bitten, schickt die Engel, holt mich hier raus, kein Problem. Aber es könnte sich nicht erfüllen, was Gottes Plan für mein Leben ist. Ich kann dieses tun, ich kann mich retten, aber ich kann nicht gleichzeitig dich und mich retten. Und deswegen sagt er, er erduldete das Kreuz, er wusste, was es bedeutet. Aber er sagte, genau deswegen bin ich gekommen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich werde dieses ertragen. Ich werde die Schmerzen ertragen. Ich werde den Zorn Gottes ertragen, weil ich weiß, dass du es nicht könntest. Und ich weiß, dass dies der einzige Weg ist, dich und mich mit Gott zu versöhnen. Wie hat er das geschafft? Jesus blickte, lesen wir in unserem Text, auf die vor ihm liegende Freude. Oder er achtete die Schande nicht um der vor ihm liegenden Freude willen. Welche Freude? Die Ewigkeit beim Vater mit seiner Braut, der Gemeinde zu sein. Hey, er ist dort und er weiß, ich werde gleich die unvorstellbarsten Leiden, Schmerzen durchmachen. Aber ich schaue nicht auf den Moment. Ich blicke darüber hinaus. Ich vertraue auf die Verheißung, die Gott mir gegeben hat. Und ich weiß, dass dadurch noch viele Menschen mit mir zusammen ewige Glückseligkeit haben werden. Und ich bin bereit, alles, ja den Zorn meines Vaters auf mich zu nehmen. Und ich werde es erdulden. Und manchmal, wir sehen Situationen und sagen, weiß nicht, da werden die Leute über mich lachen, ich lasse das lieber. Ja? Oder wir sagen, ich bin so müde. 10 Uhr auf dem Sonntag ist einfach zu früh. Oder 19.30 Uhr für eine Bibelstunde am Mittwoch ist zu spät. Ich muss am nächsten Morgen aufstehen. Nun, es gibt Umstände, ich will nicht in deinem Leben richten. Aber ich möchte fragen, was ist die Priorität? Leben wir, wie wir sagen, hinschauend auf Jesus? Und er wird hier bezeichnet als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist derjenige, der den Glauben möglich gemacht hat, der Inhalt des Glaubens ist und der es auch vollendet hat. Einen Tag später, als er dann am Kreuz hängt, was hat er gesagt? Ganz zum Schluss, es ist vollbracht. Er sagt, es ist alles getan. Deswegen, er ist tatsächlich der Inhalt, der Anfang des Glaubens und er ist das Ende des Glaubens. Wir glauben nicht an Heilige. Wir glauben nicht, wir werden Heilige genannt in der Schrift, aber wir glauben nicht, dass uns eine Maria oder ein Petrus oder ein sonst wer, Sebastian oder sonst was, uns helfen kann. Christus ist Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Inhalt unseres Glaubens. Und dann haben wir hier, dass er sagte, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Die Schande eines öffentlichen und demütigenden Todes. Er trägt dann das Kreuz durch die Straßen von Jerusalem. All die Leute sehen es, er ist entblößt und er sagte, ich nehme das auf mich. Nicht, weil wir so großartig sind. Und er sagte, ach, für den Volker, da mache ich das. Oder für den Markus, da mache ich das. Oder für irgendjemand anders. Nicht, weil wir großartig sind, sondern weil Gott großherzig ist. Es ist nicht unsere Leistung, es ist seine Gnade. Und Gott, der Vater, hat den Erfolg von der Mission bestätigt durch die Auferstehung und Himmelfahrt des Sohnes. So ist Jesus in der Tat der erste und einzige, der je die volle Zufriedenheit des Vaters erlangt hat. Petrus, der damals das Schwert ergriffen hat, was wir gelesen hatten, er schreibt später im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, in Versen 16 bis 18. 2. Petrus 1, 16 bis 18. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir auf dem heiligen Berg waren. Er sagte, ich kann es bestätigen. Und wenn du den zweiten Petrusbrief liest, er sagt dort, ich will euch dieses noch mitteilen, denn mein Ende steht kurz bevor. Und ich will euch an dieses erinnern, dass selbst wenn ich nicht mehr da bin, ihr euch daran erinnern könnt. Und er sagte, ich erinnere sehr gut. Ich war Augenzeuge und ich bin bereit, mein Leben dafür niederzulegen. Nicht, dass ich, Petrus, irgendwas für euch erreichen kann, sondern dass ich auf den verweisen kann, der euch alleine retten kann. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gesehen. Und ich habe die Stimme von Gott, dem Vater, auf den Sohn gehört. Dieser ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Auf ihn wollen wir uns konzentrieren. Alles, was wir... er ist Anfänger und Vollender des Glaubens. So kann Jesus warten bis zur Vollendung des Zeitalters, wenn er wiederkommt. Zurück in Hebräer, Hebräer 10, nur ganz kurz noch, dort steht in Vers 12 und 13, dieser Christus hat ein Schlachtopfer für Sünder dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Ja, das ist gemeint, wenn es in unserem Text gehießen hat, er ist aufgefahren, er sitzt zur Rechten des Vaters. Alles, was wir tun müssen, ist Gottes Botschaft zu vertrauen und Jesus als Retter für unsere Schuld anzunehmen. Wenn du das noch nie getan hast und du sagst, ich habe das schon häufiger gehört, ich war schon ein paar Mal hier. Okay. Vom Zugucken wird keiner gerettet. Da waren viele, die Jesu Kreuzigung zugeschaut haben. Einige, die gelacht haben. Einige, die sich auf die Brust geschlagen haben und dann nach Hause gegangen sind, aber wo es nichts verändert hat. Das bewirkt es nicht. Hast du erkannt, ich habe nur Hoffnung, indem ich mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setze, der für meine und die Schuld aller Menschen am Kreuz gestorben ist. Und er sagte dann in Hebräer 12, Vers 3, denn betrachtet den, noch einmal dieses, ja, vorher hatten wir hinschauen, jetzt betrachten, wirklich darauf achten, das Bedenken. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Er sagte, bedenkt das, was Christus bereit war durchzumachen, damit du nicht aufgibst. Damit du nicht denkst, ich schaffe das einfach nicht. Ist mir zu viel. Es ist dies und es ist jenes und ich habe keine Kraft mehr. Vielleicht damals so in deinem Alter weh. Da hätte ich das vielleicht noch geschafft. Es kommt nicht auf unsere Kraft drauf an, sondern auf den Herrn. Und wenn wir es bedenken, das Wort, ist, was gemeint ist, ist hier vergleichen. Daher haben wir das deutsche Wort Analogie. Okay? Nimm diesen Vergleich, was Jesus durchgemacht hat, von uns, von Sündern gegen sich erduldet hat und für uns, dann soll uns das ermutigen, nicht aufzuhören und für ihn zu leben. Die höchste Motivation, die es gibt, ist Liebe. Und die größte Liebe hat Jesus an uns erwiesen. Größere Liebe hat kein Mensch als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns, dass er, als wir noch seine Feinde waren, für uns gestorben ist. Das ist die größte Liebe. Wie reagierst du? Sagst du, naja, lieb dich auch. Oder liebst du ihn von ganzem Herzen? Folgst du und vertraust du ihm für die Führung in deinem Leben? Es wird sich zeigen, wenn es schwer wird. Die Hebräer hier, wie am Anfang erwähnt, sie erlebten Verfolgung, waren kurz davor, Christus zu verleugnen. Und er ermutigt sie hiermit und sagt, schau mal, ihr seid nicht die Ersten, die das erlebt haben. Da waren andere vor euch. Und sie haben es durchgemacht. Und Gott hat sie hindurchgetragen. Manchmal haben sie Verluste erlitten, ja. Aber jetzt sind sie eine Wolke von Zeugen. Sie sind beim Vater und sagen, es lohnt sich. Höre darauf, was Gott selber sagt, als der Autor des Lebens. Als derjenige, der den Plan entwickelt hat, der ein Sonnensystem entwerfen konnte, das haargenau funktioniert, der einen Plan hat, nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Und schaue auf Christus, der um der Freude willen mit uns in der Herrlichkeit beim Vater zu sein, das Kreuz erduldete. Das ist im Hinblick auf Jesus die Vorbilder und Gottes Auftrag mit Hingabe und Begeisterung für den Herrn leben. Weißt du, ich muss nicht diese äußere Show sein. Das ist gar nicht, was zählt. Okay? Aber manchmal frage ich mich, dort gibt es Großveranstaltungen. Und sagen wir vom Sportverein. Und da trifft sich die Mannschaft, ja, in der Kabine. Und dann spricht der Trainer ein paar Worte und die tanzen dann im Kreis und singen ihre Lieder und dann gehen sie raus aufs Feld und sind bereit, sich gegen jeden zu spielen, anzukämpfen. Aber dann denke ich auch, und dann dauert es 5 Minuten und dann passiert irgendwas und dann war alle Hingabe schon wieder weg. Und das passiert, wenn es nur so ein emotionales Aufgebausch ist. Ja, wir können es schaffen, yeah. Yes. Okay? Aber wir treffen uns Woche für Woche. Nicht, um einfach einen Glaubenstanz aufzuführen und uns zu ermutigen und dann gehen wir raus, bis wir den ersten erblicken, der dann irgendwie dagegen ist und dann so, naja, funktioniert doch nicht. Schade. War schön. Ja, nächste Woche wieder. Nein, wir haben eine Basis. Christus hat nicht um der vor ihm liegenden emotionalen Höhe das Kreuz erduldet, sondern weil er wusste, das ist eine ewige Realität. Und mit diesem Blick ging er hinaus. Okay. Aber trotzdem dieser Vergleich, die anderen, die sind begeistert von sich oder von ihrer Mannschaft und sind bereit dafür, dann ihr Bestes zu geben. Hinblickend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und den Hohn nicht achtete, sich gesetzt hat zur Rechten des Vaters. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Schauen wir auf ihn und sagen, okay, ich kann weitermachen. Ich kann weiter ein Zeugnis bei meiner Arbeit sein. Ich kann noch einmal mit dieser Person reden. Ich kann diesem ihr nochmal vergeben. Und wir wollen dieses gleich auch noch im Abendmahl gedenken. Lass uns den Herrn vorher noch mit einem Lied loben. Das kommt ja auch an die Leinwand. In dem Kreuz. Liegt die Kraft.